Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Hans Christian Andersens Märchen von der Schneekönigin gehört wie etwa Charles Dickens Weihnachtsgeschichte so ein wenig zum Feel-Good-Inventar der Theater zur Advents- und Weihnachtszeit. Rund zwei Monate nach der Uraufführung in Kopenhagen feierte gestern die englischsprachige Erstaufführung von The Snow Queen Premiere an der Bayerischen Staatsoper in München. Die neue Oper des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen.
At the time when I wrote the piece Schnee, I was reading a lot of poems, novels, looking at pictures about Schnee, snow. Then my wife suggested me to read the fairy tale in Danish, Snedronningen, the Snow Queen.
Hans Abrahamsen. Auf der Webseite der Bayerischen Staatsoper kann man die Merchandising-Artikel sehen, die passend zum Stück verkauft werden. Eine Schneekugel und ein Taschenspiegel. Dabei ist die Inszenierung von Andreas Kriegenburg nicht wirklich ein Wohlfühlstück für kindliche Erwachsene, geschweige denn für Kinder. Und in München schon gar nicht, Jörn Florian Fuchs. Die männliche Hauptfigur gerät ins Reich der Schneekönigin, erstarrt aber nicht äußerlich, sondern eher innerlich. Die Oper spielt in einer psychiatrischen Klinik, oder?
Ja, und da ist ein Einwand, der sich allerdings, um es vorwegzunehmen, bei mir schnell verflüchtigt hat, denn ich kann eigentlich und will auch keine Kliniken und Krankenbetten und Pflegerinnen und Pfleger sehen auf der Bühne. Das ist oft natürlich gerade bei Märchenstoffen, dass man sich da in so eine Ästhetik rettet. Und das sieht man ganz am Anfang, indem ein Halbrund zunächst ist, eine etwas heruntergekommene Klinik, das öffnet sich und dann sieht man eben diese Krankenbetten und ich denke, das ist ja schon falsch. Ist aber dann nicht der Fall, weil was Kriegenburg hier macht, ist, dass er auf der einen Seite schon die Geschichte dieses eben sehr verstörten Kai erzählt, auf der anderen Seite macht er das aber mit auch Mitteln des Märchenhaften, des Surrealen. Es kommen die Pflegerinnen etwa als so Art schon fast engelhafte Zwischenwesen herein. Es gibt auch die Tiere, die in dem Stück ja auftauchen, etwa die Krähen, sehr, sehr fantasievoll gestaltet. Und das Ganze ist zunehmend ein Verwischen und Vermischen verschiedener Ebenen, sodass man diese Märchenwelt auch hat, aber immer eben grundiert oder gleichsam ja auf der Maske einer Krankenhausgeschichte, wobei das Finale dann schon wieder märchenhaft ist. Es geht ja um Gerda und Kai, die beiden Freunde eben, und Gerda versucht, diesen Kai aus dieser Isolation herauszuholen und das gelingt tatsächlich in einem am Schluss so Art Sonderzustand. Es tauchen alle diese Figuren aus dem Krankenhaus auf mit Blumen ringsherum und sehr, sehr harmonisch endet das vielleicht sozusagen ist es die Rettung in den Irrsinn, der dann doch gar nicht so schlimm ist, oder es ist eine wirkliche Erlösung, das bleibt so ein bisschen offen.
Hat Abrahamsen die Oper für die kanadische Sopranistin Barbara Hennigan ein bisschen geschrieben? Die gilt ja als Star der neuen Musik.
Ja, also Hennigan hat ihn überhaupt, Abrahamsen, dazu gebracht, eben wieder mehr für Stimme zu schreiben und auch diese Oper hier zu schreiben. Das, was ich interessant fand, Hennigan macht das ganz toll, sie spielt das auch, sie ist ja wirklich ein Bühnentier, das ist ziemlich brillant, aber es sind so eher die milden und lyrischen Töne, es sind nicht so virtuose Koloraturen, die sie da zu singen hat, und es geht eher sozusagen um den ja gleichsam etwas gebrochenen, hintergründigen Ausdruck, das ist mal ein kleiner Höreindruck. Da hört man schon ein bisschen, dass diese Musik ja durchaus reduziert ist. Dafür steht ja Abrahamsen. Einerseits ist es eine sehr komplexe Struktur, bei der man dann auch als Musizierender oder auch als Dirigent, Cornelius Meister hat das sehr, sehr gut umgesetzt, fand ich, sehr viel rechnen muss. Es ist sehr, sehr viel Struktur, aber es hört sich oft ganz simpel an. Fast sind es Wohlfühlklänge, ein bisschen minimalistisch, aber immer wieder sind dann doch Brechungen drin. Es ist dann oft eine flackernde, zögernde, unruhige, sehr, sehr feinsinnige Musik, die man an diesem Abend hört, die erstaunlicherweise beim Publikum teilweise doch zu einigen heftigen Buß geführt hat, was ich sehr, sehr merkwürdig fand, weil es ist sicher die interessanteste Uraufführung seit langem in München.
Die Schneekönigin ist ein Mann. Ist das ein Beitrag zur Genderdebatte?
Überhaupt nicht. Also davon hält sich Abrahamsen, glaube ich, jetzt völlig fern. Da gibt es auch keine Interviews in dieser Richtung. Es geht ihm darum, dass die Stimmen natürlich gleich verteilt werden sollen in dieser Oper. Und somit hat man hier mit Peter Rose eben eine sehr tiefe, mächtige, voluminöse Stimme, die eben diese Figur singt und spielt. Wobei, ich meine, die Schneekönigin ist ja auch, muss ja nicht unbedingt eine Frau sein. Es ist ja eine sinistre Figur irgendwie aus einer anderen Dimension. Und wie die dann stimmlich besetzt ist, hab ich hier gemerkt, ist eigentlich ja fast egal. Also es passt einfach gut. Er singt Peter Rose, nicht nur die Schneekönigin, er singt aber auch noch ein Rentier etwa und auch noch eine Uhr am Schluss. Also etliche Partien sind mehrfach besetzt an diesem Abend. Auch da gibt es also eine nicht nur eine Vermischung wie in der Inszenierung von verschiedenen Spielebenen, sondern es gibt eben auch eine Vermischung von Rollen und einmal jetzt ausnahmsweise nicht aus Gendergründen. Das würde man ja dann fast schon heutzutage erwarten.
Jan-Florian Fuchs war das. Er erlebte die Snow Queen in München. Nach einer männlichen Schneekönigin ein Blick nach Frankreich, wo die MeToo-Debatte, die vor allem im Film diskutiert wurde, nun auch das Theater erreicht hat. Steht Frankreich am Beginn einer verspäteten MeToo-Debatte, hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung im November getitelt und die Geschichte der Schauspielerin Adèle Haenel erzählt, die schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur Christophe Rugat, mit dem sie als 12-Jährige ihren ersten Film drehte, erhob. Jetzt musste der Leiter des traditionsreichen Théâtre des Quartiers d'Ivry seinen Posten räumen, nachdem sein Theater zuletzt nur noch knapp über 20% Auslastungen hatte. Ein Vergewaltigungsvorwurf gegen ihn war zuvor vor Gericht eingestellt worden. Ein komplexer Fall mit diversen prominenten Akteuren und einem untätigen Kulturminister, meint Eberhard Spreng.
Als Jean-Pierre Barrault vor einigen Tagen bekannt gab, er lege die Direktion am Théâtre des Quartiers d'Ivry nieder, fand eine MeToo-Affäre ihren vorläufigen Höhepunkt, die sich zwar im Schatten der Debatten um MeToo im französischen Kino abspielt, im Kern aber deutlich dramatischere Züge trägt. Im März 2019 war ein Gerichtsverfahren eingestellt worden, in dem der gerade erst berufene Leiter des Theaters von einer langjährigen Mitarbeiterin wegen einer Vergewaltigung im Jahre 2011 angeklagt wurde. Dann folgte eine flammende Anklage auf der Investigativplattform Mediapart, die Jean-Pierre Barrault schwer belastete. Im September intervenierten feministische Aktivistinnen bei der öffentlichen Spielzeitvorstellung. Dann wurde das Theater boykottiert, die Politik schwieg, der im französischen Theater einflussreiche Straßburger Intendant Stanislas Nordet zog vor kurzem mit einem klaren Appell an die Kulturpolitik in der Tageszeitung Le Monde die Notbremse.
Ich habe mich in die Affäre um das Theater in Ivry eingeschaltet, weil die Politik mit ihrer Untätigkeit zur Blockade und dem Schaden des Theaters, seiner Angestellten, seiner Zuschauer und seines Direktors geführt hatte. Dieses schuldhafte Schweigen der offiziellen Stellen, die offenkundig von der Geschichte in Verlegenheit gebracht worden waren, musste aufhören. Denn in einem solchen Fall müssen sie sich verhalten.
Die Kulturpolitik hatte den Schauspieler und Regisseur Jean-Pierre Barrault, Sohn eines senegalesischen Immigranten, berufen, damit er mit seinen postmigrantischen Theateransätzen und seinem Zugang zur Stadtrandbevölkerung eine Theaterarbeit fortsetzt, die Postkolonialismus thematisiert, modernen Rassismus, Apartheid, Diversität. Dann der Schock, der viele Menschen in der französischen Theaterszene aufwühlte. Le Monde-Journalistin Brigitte Salineau hat den in diesen Wochen hochkochenden Fall verfolgt und über ihn geschrieben.
Im Fall Jean-Pierre Barrault kommen alle Aspekte der MeToo-Debatte vor. Entscheidend ist aber Folgendes. Endlich reden die Frauen, aber das tun sie, um ihrer beruflichen Situation nicht zu schaden, anonym. Adèle Haenel hat das in ihrem Mediapart-Interview erklärt. Sie sagte, dass sie sich nur aufgrund ihrer Berühmtheit ausreichend mächtig fühle, in eigener Sache zu sprechen.
Nachdem ihr Verfahren eingestellt worden war, hatte die ehemalige Barreau-Mitarbeiterin dem Journalisten Jean-Pierre Thibaudat bei dessen Recherche zu sexuellen Übergriffen im französischen Theater intime Details geschildert und darum gebeten, dass ihr Name nicht genannt werde.
Comme la plupart du temps, la justice française.
In einer übergroßen Mehrheit der Fälle stellt die französische Justiz die Verfahren ein. Deshalb wenden sich die Frauen an die Presse. Das bringt uns Journalisten in eine komplizierte, ja heikle Lage. Wir sollen zum Instrument der Selbstjustiz werden und das ist nicht unsere Aufgabe.
Or, ce n'est pas le rôle de la presse.
Der Fall Jean-Pierre Barreau spaltet die französische Theaterszene und die französische Gesellschaft. Barreaus ehemaliger Schauspiellehrer hält die Vorwürfe für eine feministisch übermotivierte Hexenjagd. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich in einem offenen Brief hinter Barreau gestellt und beklagen Thibaudats Blockjustiz und die durch sie ausgelöste Lynchjustiz in sozialen Medien. Jean-Pierre Barreau wollte sich selbst hier nicht äußern. Die feministische Aktionsgruppe La Barbe, die am Theater in Ivry interveniert hatte, reagierte nicht auf die Bitte um Stellungnahme zu Barreaus Rücktritt. Nachdem der Streit mittlerweile ein Theater an den Rand des Abgrunds gebracht hatte, das Theaterikone Antoine Vitez einst gründete und in dem Regiestar Patrice Chéreau eines seiner emblematischsten Stücke inszenierte, will der Straßburger Intendant Stanislas Nordet im neuen Jahr in seinem Theater ein breites Diskussionsforum initiieren.
Die Affäre offenbart auch einen Mangel an Verständnis für die Natur der heutigen Mann-Frau-Situation in künstlerischen Berufen und dem Rest der Gesellschaft. Deshalb werde ich im kommenden Frühjahr in meinem Theater in Straßburg eine Auftaktveranstaltung für die Debatte Männer und Frauen im Theater organisieren.
Verändern muss sich außer Verhaltensmustern vieler Männer im Theaterbetrieb vor allem die französische Justiz. Da kann Nordets État généraux homme femme helfen, die Generalstände der Republik von Frauen und Männern.
MeToo im französischen Theater, Eberhard Spreng war das. Und wir bleiben noch einen weiteren Beitrag lang in Frankreich, in unserer kleinen Serie, die den Titel Kathedralen der Moderne trägt, und besuchen diejenige Kirche in Paris, die in diesem Jahr zu einem nationalen Trauerfall wurde, Notre-Dame. Am Abend des 15. April kam es zu einem Großbrand in der Kathedrale. Unser lieben Frauen brannte die ganze Nacht. Das Feuer konnte erst in den frühen Morgenstunden des folgenden Tags unter Kontrolle gebracht werden. Große Teile des Dachstuhls verbrannten. In Notre-Dame wurde die Weihnachtsmesse seit 1803 jedes Jahr gefeiert, sogar während des Zweiten Weltkriegs. Diesmal wird der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, die Mitternachtsmesse an Heiligabend in der Kirche Saint-Germain-l'Auxerrois am Louvre feiern. Katrin Hondel besuchte unterdessen die Baustelle Notre-Dame.
Umgeben von Baukränen und Gerüsten, abgeschirmt durch einen gut 3 Meter hohen Metallzaun mit Stacheldraht, Notre-Dame de Paris, 8 Monate nach dem Brand. Sie steht nichtsdestotrotz und wirkt hinter all den Bauzäunen und Warnhinweisen wie eine Schwerkranke auf der Intensivstation. Die Krankengeschichte wird in einer kleinen Ausstellung auf dem grauen Metallzaun erzählt. Davor drängen sich Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Man kann einfach nicht nach Paris kommen, ohne wenigstens vorbeizuschauen, sagt dieser Mann aus Bristol. Jeder auf der Welt kennt doch Notre Dame, auch wegen des Kinofilms.
Dark was the night when our tale was begun on the docks near Notre Dame.
Shut it up, will you? We'll be spotted.
Hush, little one.
Four frightened gypsies slid silently under the docks near Notre Dame.
Der Glöckner von Notre Dame, die Walt Disney-Produktion von 1996, ist eine von vielen Verfilmungen und wohl die bekannteste Nacherzählung von Victor Hugos großem historischen Roman, der im 19. Jahrhundert eine Welle der Begeisterung auslöste für die frühgotische Kathedrale. Die beeindruckend geometrische Silhouette mit den beiden Natursteintürmen der Westfassade. X-mal wurde sie gemalt von Impressionisten wie Auguste Renoir und Camille Pissarro, von Maurice Utrillot und Francis Picabia. Lieblingsmotiv der Paris-Fotografinnen und Fotografen ist sie sowieso. Von Notre-Dame gibt es so viele Bilder, dass sie vielen als die Kathedrale schlechthin erscheint. Zu Recht, meint die Medievistin Claude Gauvard.
Elle est très équilibrée.
Die Fassade ist sehr ausgeglichen und symmetrisch. Im Mittelalter war sie noch dicht von Häusern umstellt, aber nun steht sie frei an diesem wunderschönen Ort. Notre-Dame symbolisiert Paris. Und vielleicht spüren die Menschen auch, dieser Bau zieht sie hinauf zum Absoluten, zum Wesentlichen. Und diese Kathedrale berührt das Herz. Sie ist einfach zu verstehen und zu verinnerlichen. Notre-Dame de Paris, das sind 850 Jahre Geschichte, Kunst, Kirche, Politik, der Mittelpunkt des Landes. Denn wie weit französische Dörfer und Städte von Paris entfernt sind, das wird seit jeher von Notre-Dame ausgemessen.
C'est le nombril. C'est le nombril de la France.
Der, wie Claude Gauvard sagt, Nabel Frankreichs musste die Kathedrale allerdings erst werden. Als im 12. Jahrhundert der ehrgeizige Bischof Maurice de Sully den Bau der Kathedrale beschloss, war die Konkurrenz enorm.
Vous savez, Notre-Dame, elle a eu du mal, parce que
Notre-Dame hatte es schwer. Die Könige wurden in Reims gekrönt, begraben wurden sie in Saint-Denis. Und dann ließ Ludwig IX. Der Heilige auch noch die Sainte-Chapelle erbauen für die bedeutenden Passionsreliquien, die Dornkrone Christi. Die Kathedrale musste sich ihren Platz also erst erkämpfen in Paris und im Königreich. Und das gelang ihr. Im Mittelalter wurde Notre-Dame bald zu einem Ort des prallen Pariser Lebens. Vom Glanz des Mittelalters war nicht mehr viel übrig, als Victor Hugo im 19. Jahrhundert mit seinem Roman Die moderne Welt für Notre-Dame begeisterte. Die Kathedrale war bereits verwahrlost, der alte Spitzturm zerstört, als die Revolutionäre dort wüteten. Sie plünderten den Kirchenschatz und köpften die Statuen an der Fassade, weil sie die dort dargestellten Könige Judäas für französische Herrscher hielten. Zur Kaiserkrönung Napoleons 1804 wurde Notre-Dame notdürftig aufgehübscht und die maroden Wände mit Stoffen verhängt. Doch erst nach dem Weckruf von Victor Hugos Glöckner machte der Architekt Viollet-le-Duc Notre-Dame zu jenem Urbild einer Kathedrale, als das sie heute gilt. Mit dem neu errichteten 96 Meter hohen Spitzturm und den grotesken Chimärenskulpturen an der Fassade wurde Notre-Dame zu einem Gebäude, das, so die Überzeugung von Claude Gauvard, wie kein anderes das mittelalterliche Zeitverständnis symbolisiert.
Il y a un temps éternel.
Es gibt die Ewigkeit, die überdimensioniert sein muss, und es gibt die unmittelbare Gegenwart, denn das Leben ist zerbrechlich. Man lebt allein den Augenblick. Die Chimären symbolisieren dieses Jetzt. Sie erheitern und ängstigen. Es geht um Emotionen, um den Moment. Und der Spitzturm symbolisiert das Absolute. Dieses Symbol, der Spitzturm, stürzte am 15. April glühend in sich zusammen. Und Frankreichs Präsident Macron versprach die baldige Rückkehr des Absoluten.
Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen.
Parce que c'est ce que notre histoire mérite.
Weil es das ist, was unsere Geschichte verdient. Weil es unser tiefes Schicksal ist.
Parce que c'est notre destin profond.
Diesmal keine Christmette in Notre-Dame, aber viel Hoffnung auf Wiederaufbau. Katrin Hondel berichtete aus Paris. Was darf die Kunst? Welche Grenzen sind ihr gesetzt? Mit welchen Tabus wird sie konfrontiert? Und ist die Kunstfreiheit derzeit von unterschiedlichen Gruppierungen bedroht, von links und von rechts? Von eher linksaktivistischer Seite wird gefordert, Gemälde abzuhängen, Gedichte aus dem öffentlichen Raum zu entfernen oder auf Bühnenpraxen zu verzichten, die diskriminierend wirken könnten. Auf der rechten Seite ist wie immer geartete Nationalkultur ein oft gehörter Topos. Der Schriftsteller Thomas Melle hat sich schon häufiger mit gesellschaftspolitischen und gesellschaftspsychologischen Themen auseinandergesetzt. Der Missbrauch an einer katholischen Schule war eines davon, der gesellschaftliche Umgang mit Menschen mit bipolarer Störung ein weiteres. Sein neues Theaterstück unter dem Titel Ode hat Barbara Behrendt am Deutschen Theater in Berlin in seiner Uraufführung gesehen.
Der Schauspieler Orlando rutscht mit Putzlappen in der Hand auf Knien über die strahlend weiße Bühne. Das schwarze Wasser im Eimer färbt den Boden dunkel. Ein Bühnenbeschmutzer, dieser Orlando. Er hat es gewagt, als weißer, privilegierter Mann in die Rolle einer minder privilegierten Putzfrau mit Migrationshintergrund zu schlüpfen und sich auch noch ein Kopftuch umzubinden.
Was soll denn das? Du kannst doch nicht so tun, als wärst du Reinigungspersonal. Als könntest du nachvollziehen, was es heißt, anders zu sein oder woanders herzukommen. Von jetzt an darfst du nur noch über dich selbst erzählen. Verstehst du? Nur noch über dich selbst und nie von anderen unter dir.
So wird die Wirklichkeit aber gewiss nicht eingefangen.
Ja, das wurde sie noch nie. Das war immer nur deine Stimme, die sich selber einfing.
Würde angesichts des ganzen Wahns da draußen die migrantische Putzfrau es nicht vielleicht begrüßen, dass einer ihre Geschichte erzählte?
Nein. Und auf keinen Fall du und auf keinen Fall mit Kopftuch. Das Kopftuch gehört nur ihr und ihresgleichen. Du hast da nichts zu erzählen und zu stehlen.
Ich stehle gar nicht. Ich stelle nur da.
Du stehlst.
Besser kann man nicht auf den Punkt bringen, wie sich das Theater mit selbst auferlegten Regeln der kulturellen Aneignung und der Identitätspolitik derzeit in die Parade fährt. In Thomas Melles Ode wird die Kunstfreiheit von allen Seiten bekämpft. Von rechts die Forderung nach Nationalkultur, Brauchtum, Verständlichkeit. Von links die Frage nach Repräsentation. Wer darf für wen auf der Bühne sprechen? Hier also das Biedermeier der nationalen Rechten, dort der ideologische Moralismus der neuen Linken. Melles Analyse: Die Verbotsattitüde von links spielt den rechten Kräften in die Hände. Er möchte die Kunst herausheben aus der Aktualitätshuberei und ihre anarchische, zweckungebundene Natur feiern. Melle hat einen mit Geistesgeschichte angefütterten Text geschrieben, in dem Prinzipien in Gestalt allegorischer Figuren schlaglichtartig beleuchtet werden. Es ist das mediale Stimmengewehr unserer aufgeregten Gesellschaft, dem Melle ein existenzielles Eintreten für die Kunst entgegensetzt. Zu Beginn präsentiert die Akademiekünstlerin Fratzer, der Name ist Brechts amoralischem Fatzer entlehnt, eine Skulptur mit dem Titel »Ode an die alten Täter«. Eine Hommage an die Nationalsozialisten, die Fratzers gewalttätigen Großvater getötet und ihr selbst so das Leben gerettet haben. Das Kunstwerk wird verboten, die Künstlerin bringt sich um. Dann springt das Stück 10 Jahre in die Zukunft. Nun versucht Orlando, die Geschichte der verbotenen Skulptur auf der Bühne zu inszenieren und scheitert an seinen Mitspielern, die weder die Rechten geben möchten, noch überhaupt jemand anderen als sich selbst. Regisseurin Lilia Rupprecht verlegt das Stück in einen weißen, halbrunden Kunstraum und fährt dann einiges an ästhetischen Mitteln auf. Es wird gesungen und choreografiert, ein mediales Bilderflimmern projiziert, an die Wände gepinselt, sich selbst bemalt.
Ist das der Sinn einer Demokratie, dass einer was sagt und die anderen sind still?
Die Intention, aus dem abstrakten Diskurs Theater entstehen zu lassen. Das Ensemble, darunter Juliana Götze und Jonas Sippel vom inklusiven Rambazamba-Theater, entwickelt sich zu immer eleganteren Nationalisten, bis sie in Abendgarderobe die Deutschlandflagge hereintragen, als die Diktatur durchgesetzt ist. Die Inszenierung gewinnt stets an Fahrt, sobald es ans wahre Spiel geht. Wenn Manuel Harder als privilegierter Orlando von der Bühne gejagt wird, ist das grotesk komisch.
Seit 3000 Jahren stand hier Orlando und 3000 Jahre sind mehr als genug.
Ja, das ist das Ende des Theaters, wie wir es kennen. Bitte nicht streichen, ja? Wir zeigen hier jetzt den Tod des Theaters.
Weniger gut gelingt es, die abstrakten Appelle des Textes mit Leben zu füllen. Es ist paradox. Thomas Melle beschwört die Zweckfreiheit der Kunst, das Rollenspiel auf der Bühne. Doch sein Stück gerät stellenweise selbst mehr zur politischen Meta-Analyse, zum Leitartikel statt zum Theatertext. Trotzdem, ein wichtiger, kluger Abend, bei dem man im Anschluss gar nicht anders kann, als über seine Aussagen zu diskutieren.
Thomas Melle inszenierte Ode am Deutschen Theater Berlin. Barbara Behrendt war das. Der 75. Todestag von Raffaello Sanzio da Urbino, genannt Raphael, ist zwar erst am 6. April des bald kommenden neuen Jahres 2020, aber es wird ja bei den Jubiläen bekanntlich immer schon ein Jahr vorher mit dem Feiern begonnen. Der Todestag bietet also Gelegenheit, 5 Madonnenbilder aus dem Bestand der Berliner Gemäldegalerie in einer Kabinettausstellung zu vereinen und noch einige andere interessante Stücke dazuzustellen. Unter anderem eine prominente Leihgabe aus London. Carsten Probst hat sich die Ausstellung angesehen.
Jede Zeit wirft ihren eigenen Blick auf Raphael und schafft dadurch auch eine eigene Interpretation. Und das ist eben das, was museale Inszenierung macht. Und ich wollte diese verschiedenen Blicke auf Raphael erstmal darstellen mit historischen Fotografien, auch mit unserer Publikation und damit einen reflektierteren Blick auf Raphael heute erlauben.
Sagt Alexandra Enzensberger, die Kuratorin der kleinen Ausstellung mit frühen Madonnenbildnissen Raphaels, die Berliner Gemäldegalerie buchstäblich mit viel historischem Kolorit präsentiert. In einem Kabinett mit festlichem Rot und Gold, wie es Karl Friedrich Schinkel für das von ihm erbaute Königliche Museum unter den Linden, das heutige Alte Museum, einst vorgesehen hatte, bildet das große Tondo der Madonna Terra Nuova von ca. 1505 gleich den Blickfang gegenüber dem Eingang zur Ausstellung. So wie es schon im 19. Jahrhundert stets die zentrale Position in der Präsentation einnahm. Knapp 1200 Gemälde wählte der damalige Direktor der Gemäldegalerie Gustav Friedrich Wagen 1827 für die Sammlungspräsentation im Museumsneubau aus, Schinkel entwarf die Rahmen und Raphael kam nach Ansicht beider eine besondere Rolle zu, so Alexandra Enzensberger.
Und Sie sagen, der Geist Raphaels sei besonders geeignet, das Publikum, und das ist jetzt das neue Ziel, anzulocken, zu verführen mit Schönheit und dann auf den richtigen Bildungsweg zu bringen. Man kennt ja dieses Diktum, erst erfreuen, dann belehren, von Schinkel natürlich ganz berühmt. Und Raphael war da der Künstler par excellence. Und vielleicht war es dann auch gar nicht so wichtig, ob das ganz verschiedene Werke Raphaels waren oder ob es alles Madonnen waren.
Raphael als Verführer und Erzieher im preußischen Bildungswesen also. Und so wurde er auch mehrfach uminszeniert. Bei der Überführung in das 1904 eröffnete Bode-Museum zum Beispiel wurde Schinkels klassizistische Rahmung gegen eine historisierende Renaissance-Rahmung ersetzt, um dem Publikum die Immersion in die alte Kunstgeschichte zu erleichtern. Dass es sich beim Berliner Sammlungsbestand überhaupt um diese fünf Madonnen aus Raphaels Frühwerk handelt, ist keiner einseitigen Vorliebe der preußischen Könige geschuldet. Zum Bestand gehörten eigentlich auch die neun sogenannten Raphael-Tapisserien, die 1844 vom preußischen Gesandten Karl Josias von Bunsen gekauft wurden und überaus spektakulär in der Rotunde des Alten Museums und später im Raphaelsaal des Bode-Museums präsentiert wurden. Sie gelten heute als Kriegsverluste, verbrannt in einem Berliner Kriegsbunker. Warum die staatlichen Museen die Gelegenheit des 500. Todestages Raphaels nicht nutzen, um diese einstigen Prunkstücke der Sammlung und ihren Verlust direkt in der Ausstellung zu dokumentieren, das wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Die Sammlungsgeschichte wird dadurch jedenfalls verkürzt und man muss auf eine Publikation von Alexandra Enzensberger am Büchertisch zurückgreifen. In einem anderen Fall gelingt der Ausstellung das historische Was-wäre-wenn-Spiel hingegen ganz famos. Aus der Londoner National Gallery wurde eigens für die Ausstellung als eine Art Stargast die Madonna of the Pinks, also die Madonna mit den Nelken von 1506-1507 geliehen, die mit ihrem auf einem Seidenkissen sitzenden Jesusknaben für Raphaels Frühzeit ungewöhnlich opulent daherkommt. Sie war von Karl Josias von Bunsen in Rom einst ebenfalls für die Berliner Sammlung ausersehen worden, doch weil der Galeriedirektor zögerte, ging die Nelken-Madonna in den 1850er Jahren nach England. 2004 wurde sie dann von der National Gallery gekauft für mittlerweile 35 Millionen Pfund.
Carsten Probst sah Raphaels Madonnen in der Berliner Gemäldegalerie. Und nun folgen die Kulturmeldungen vom Tage, heute von Michael Köhler.
Bis weit in die jüngsten Kollektionen hinein, da war seine Frauenmode immer tragbar und elegant. Und wenn er Streifen und Karos kombinierte, da wurde niemand schwindelig. Das umspielte immer freundlich, die Silhouette war sogar bequem zu tragen. Seine südländische Herkunft, die drückte sich in farbenfrohen, floralen Mustern und oft transparenten, wallenden, kostbaren Stoffen aus. Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben. Er begann als Kind italienischer Eltern in den frühen 1950er Jahren als Schneider in Südfrankreich, wechselte 1955 als Designer zu Balenciaga und gründete 1965 sein eigenes Modelabel in Paris. Er arbeitete eher wie ein Bildhauer, direkt am Modell. So sind seine Entwürfe nie kompliziert, immer körpernah, bewegungs- und menschenfreundlich. Da muss sich niemand reinzwängen. Dem Betrachter vermittelte sich sofort der Eindruck von Eleganz, Weiblichkeit und natürlich auch einer gehörigen Portion Appetitlichkeit. Ungaro hatte sich 2004 ins Privatleben in Aix-en-Provence zurückgezogen. Gestern ist er in Paris gestorben. Das wegen hoher Baukosten von 450 Millionen Euro umstrittene Berliner Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts soll eine neue Bezeichnung bekommen. Es hat sich gezeigt, dass wir darüber noch mal nachdenken müssen, das sagte Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz der Deutschen Presseagentur. Die für das neue Haus bisher benutzten Bezeichnungen Museum der Moderne, Museum des 20. Jahrhunderts gelten als nicht ausreichend trennscharf. Gegen Ende kommenden Jahres sollen die Bagger dann anrollen, um mit der Baugrube zu beginnen. Mit dem neuen Haus kommen auf die Stiftung auch zusätzliche laufende Kosten zu. Für das Museum in Berlin waren zunächst 200 Millionen Euro Baukosten kalkuliert worden. Seit der Veröffentlichung der ersten kompletten Berechnung mit 450 Millionen Euro unter Finanzierungszusage durch den Bundestag und die Regierung hat die Kritik daran deutlich zugenommen.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten geht es unter anderem um die Diskussion um minderjährige Flüchtlinge in Griechenland. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.